Können wir diese erste Teil nicht aufnehmen? Ich möchte von einem Brief vorlesen. Wenn wir eine tiefere Bedeutung eines Textes haben und sehen sollen, muss diese tiefere Bedeutung sein, in dem größeren Rahmen, lehrmäßigen Rahmen der Schrift, dass im Laufe der fortschreitenden Offenbarung Gottes, wo die Propheten und Schreiber immer klarer gesehen haben, das ist unser Sicherheitsfaktor. Sicherlich wird Gott mehr in seinem Herzen gehabt haben, manchmal als der Schreiber selber wusste. Große Ereignisse werfen ihr Schatten vor sich her. Und so im Alten Testament, in vielen Ereignissen, sieht man Gottes große Herzen, Variationen an Themen, die erst entfaltet werden im Laufe der Heilsgeschichte. Aber unsere Auslegung darf niemals losgelassen werden von der Schreibabsicht der ursprünglichen Schreibers. Ich möchte euch zeigen heute Abend, was ich meine. Öfters in der Typologie, Brüder mit ihr Vorstellungsvermögen, bringen Bilder aus dem Alten Testament, die zwar schön sind, ein paar Einzelheiten passen zusammen mit neutestamentlichen Ereignissen, aber sie sind total losgekoppelt von dem eigentlichen Geschehen im Alten Testament. Ich glaube, wir haben eine sichere, viel tiefere und schönere Auslegung des Alten Testaments, wenn wir sehen, wie innig und organisch verbunden die alttestamentlichen Ereignisse selbst und die Problematik damals und die tiefere Bedeutung, die wir erst jetzt heute verstehen können. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht zu versuchen, Bedeutungen wegen unserer Herkunft und unserem Standpunkt zu finden in einem Text. Ich schrieb einen Brief an einen Pastor der mennonitischen Brüder. Oh ja, jetzt geht's weg. Ein großes Problem hier, was uns trennt von anderen Geschwistern, die vieles mit uns in Gemeinschaft haben, ist, dass die exklusiven Brüder benutzen dieses Prinzip nicht in ihrer Auslegung. Sie sind bereit, tiefere verborgene Bedeutung, zum Beispiel im dritten Buch Moses zu sehen, über Gemeinschaft und Verunreinigung, die wirklich notwendig war, mit ansteckenden Krankheiten. Sie sehen auf berechtigte Weise, dass Aussatz und manche dieser Krankheiten Bilder sind für Sünde. Und dann gehen sie ohne neutestamentlichen Präzedenzfall und im Neuen Testament machen sie Anwendungen, die das Neue Testament widersprechen. Und die Verse, die sie anführen, sind Verse mit einem tieferen Sinn, meinen sie, aus dem dritten Buch Mose. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Wir müssen, wenn wir das Alte Testament auslegen, bleiben im Rahmen der neutestamentlichen Offenbarung. Wir können keine Lehre für die Gemeinde aufstellen, ohne genügende Grundlage neutestamentlicher Zeugnisse. Okay? Das so viel zu der Suche nach einem tieferen Sinn. Ich sage das, vielleicht habt ihr einmal gehört von dieser Idee, von einem tieferen Sinn, dieser theologische Begriff, sensus plenoi. Habt ihr nicht gehört? Das Problem ist, wir hören nicht unmittelbar von Dingen, die manchmal das Denken von den christlichen Theologen und Denken beeinflussen, bis es schon in unserer Gemeinde ist. Es ist gut, dass wir nachdenken über solche Sachen. Auslegungsprinzipien, das wäre die Grundlage für zwei Seminare, wenn unsere Aufgabe wäre es, Bibelstudienmethodik zu behandeln. Das werden wir nicht tun. Wir werden nicht zweimal darüber reden. Wir werden ganz kurz reden und ich versuche an euch abzutasten, wo ich reden soll. Nur ein paar Worte dazu. Auslegung ist die Tätigkeit, die Botschaft, die der Schreiber seiner ursprünglichen Leserschaft vermitteln wollte, zu erkennen und verstehen. Einige Auslegungsgrundsätze habe ich hier aufgelistet. Wir legen die Schrift durch die Schrift aus, nicht durch unsere Tradition, nicht durch das, was ein wohl bekannter und anerkannter Bruder dazu sagt. Wir legen die Schrift durch die Schrift aus. Und meine liebe Brüder, einer der Grundsätze der Brüderbewegung war das Wort allein, keine Abstriche. Sie haben wirklich versucht, das zu tun, wo die Reformatoren grobe Kompromisse gemacht haben mit ihrem Sola Scriptura Grundsatz. Man muss aber leider sagen, dass viele Arzt heute, man redet von Bibel allein, man kann sogar Traktaten und Dinge darüber finden, auflegen, aber in Wirklichkeit, wenn man nicht in gewisse Gleise denkt, darf man nicht außerhalb der Gleise denken. Wir legen die Schrift durch die Schrift aus. Wir legen die Schrift wörtlich aus. Wenn ein Text eine allegorische Auslegung oder typologische Auslegung zulässt bzw. fordert, darf dieser der Wörtlichen nicht widersprechen. Und in der Verkündigung ist es wichtig, dass wir nicht den einen unter den Tisch fallen lassen, um unsere Erkenntnisse auch in einem geistigen Sinn kundzutun. Drittens, lege die Schrift nach den Grundsätzen der Grammatik aus. Grammatikalische Struktur, das haben wir schon gesprochen. Lege die Schrift in ihrem historischen, kulturellen Zusammenhang aus, haben wir schon gesprochen. Lege die Schrift in ihrem textlichen Zusammenhang entsprechend aus. Auslegung durch Fragen an den Text. Es ist wirklich wichtig, dass wir den Text mit Fragen bombardieren. Das ist, wie wir lernen. Als ich nach Kalifornien kam und meine Hausaufgabe für jeden Tag im Neuen Testament lautete, drei Fragen von jedem Kapitel, drei Kapitel pro Tag, also neun Kapitel pro Tag, neun Fragen pro Tag, musst du stellen, Dinge, die du in diesem Kapitel nicht verstehst. Das ist doch Wahnsinn. Drei Fragen, Dinge, die ich nicht verstehe. Ich lese es einmal durch, ich verstehe alles. Weißt du das Gefühl, weißt du? Ich weiß nicht. Dann komme ich zum Unterricht. Ich habe keine Frage, ich habe zwei notdürftige Fragen, gell? Aber ich meine dürftige Fragen. Versuche ich, gell? Jedenfalls, und Bill McDonald hat ein paar Fragen gestellt. Ja, denn das verstehst du eh. Oh. Und dann habe ich gelernt, Fragen zu suchen. Eine Antwort setzt eine Frage voraus. Fragen zu stellen an den Text. Die Frage nach Themen. Frage nach dem Vorhaben, Zweck des Schriftstückes. Dies sind Dinge, die wir alle behandelt haben oder behandeln jetzt. Frage nach den Bedürfnissen der Empfänger, eine sehr, sehr wichtige Frage. Die Frage nach Vorgangsweise des Schreibers, wie erreicht er sein Ziel, nach der erwünschten Wirkung, Gedankenfluss, mögliche Antworten formulieren zu unseren Fragen. Ich glaube, dass diese Dinge einigermaßen selbstverständlich sind und wir haben einige dieser Dinge schon behandelt. Etwas zu der Formulierung von Antworten. Die Vorgangsweise. Wenn wir eine Frage haben über den Text, zum Beispiel über die Leute, die getauft werden für die Toten, okay? Ist das eine Frage? Wo gehst du zuerst? Wenn du Problem hast, deinen Weg zu finden, erklettere den Baum des Kontextes. Untersuche den Text selbst, Wortbedeutung, Struktur in dem Text selbst und dann den Text Zusammenhang. Wir wollen hier in unseren Reihen nicht eine Art Zeugen Jehovas ähnliche Bibel-Auslegung betreiben. Wir müssen immer den Kontext anschauen. Dann untersuchen wir die lehrmäßigen Struktur der Heiligen Schrift. Eine Idee breitet sich jetzt in Österreich aus. Und es kommt in Deutschland, ich weiß von 8 Theologen, die schon diese neue Meinungen haben, dass das Königreich Gottes jetzt aufgerichtet wird durch Christen, die sich engagieren in der Politik. Eine Gemeinde, mit der wir früher gearbeitet haben, in Wien, geht in diese Richtung. Kein tausendjähriges Reich, keine Hoffnung für Israel. Israel wird sich nicht bekehren. Wir machten ein Bibelstudium-Seminar. Und, was benutzt du für einen Text? Offenbarung Kapitel 12 wäre eine Möglichkeit, oder? So, wir haben Offenbarung Kapitel 12 ausgelegt. Und die Rede war von dieser Drache mit sieben Köpfen. Die Rede war von dem Kind, von dem männlichen Kind, das in Druck wird, von Michael und der Drache in ihrem Kampf, und wie er zur Erde geworfen wird, wie die Frau flieht in der Wüste, und dann wie das männliche Kind alle Nationen mit eisernem Stab regiert. Und es sind alle möglichen Auslegungsmöglichkeiten. Ein Bruder in Pongau hat gesagt, ja, Maria, manche würden meinen, das ist die Maria, die Frau hier. Aber wir wissen, das ist nicht der Fall. So ich habe argumentiert wie ein katholischer Theologe. Und ich habe den armen Kerl in die Ecke gedrängt. Und der arme Kerl saß da später und fast zitternd und sagt, glaubst du das wirklich? Ja, das Problem war, er wusste, dass es nicht das sein kann. Aber was er sagen würde gegen nicht alles sind schwache Argumente, auf der Oberfläche zumindest. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Und so, was wir getan haben, zuerst einmal, das ist nicht übermäßig hart zu widerlegen, aber wir haben die verschiedenen Meinungen angeschaut und dann haben wir die lehrmäßige Struktur selber entdeckt. Nicht ein Bibelpanorama angeschaut, sondern die Texte gelesen, und ich habe die Brüder selbst das eintragen lassen, was sie sehen und wie das zusammenpasst. Und wir haben das in Salzburg und Pongau getan. Der Christian hat das getan bei euch in Salzkammergut. Und wir haben gesehen, wie Matthäus 23, 24, 2. Thessalonicher 2, Daniel 9, was ist das, ich kann es nicht sehen, Micha 4 und 5 und Offenbarung 12 zusammenpassen. Das ist ein Schritt in Auslegung, die Schrift mit der Schrift vergleichen. Und ich sage dir einmal, wenn du einmal selber eine Bibelpanorama ausgearbeitet hast, das ist gewaltig. Da bist du sicher. Da hast du ein Gerüst, wo du gearbeitet hast. Und so, ich meine, Eberhard ist besser, aber das ist meine. Das ist meine. Und das ist gut, wenn du das einmal gemacht hast. Das ist eine Möglichkeit, bei einem schwierigen Text, in Offenbarung 12 ist nicht leicht, weiterzukommen. Die lehrmäßige Struktur, die Schrift mit der Schrift zu vergleichen, Parallelstellen, alle andere bekannte Stellen, Konkordanz wollen wir untersuchen. Dann viertens die Untersuchung, das Studium der Kultur und Geschichte, Nachschlagewerke. Ich sage euch ehrlich, in Daniel, ich bin wirklich geholfen worden von F.F. Bruce. Ich bin wirklich geholfen worden in Kapitel 11. Das war schwierig für mich. Und die Geschichte hat den Knoten gelöst. Das Studium von Sekundärquellen. Und wenn du einen Kommentar liest, sollst du eines wissen. Du hast ein Vorverständnis. Gar so ehrlich bist du auch nicht. Oder 100% ein unbeschriebenes Blatt. Aber der Schreiber des Kommentars hat auch sein Vorverständnis. Und wenn du nur Kommentare liest, die mit deiner Meinung und deinem Vorverständnis identisch sind, wirst du nicht lernen zu denken. Okay? Schau, dass du liest gute Nachschlagewerke, aber liest ein bisschen, was die anderen sagen, die vielleicht nicht mit dir so einverstanden sind. Da bekommst du eine Möglichkeit, wirklich weiterzudenken. Und dann, ich habe euch gegeben einige andere Blätter. Zuerst einmal aus einem unveröffentlichten BAO-Kurs. Wir kommen in einem anderen Form. weil das nicht unter Copyright war, habe ich das fotokopiert. Prinzipien der Auslegung. Das sind Dinge, wo ihr in aller Ruhe, mit dem Vorteil, dass es nur 2 A4 Blätter sind, eine gute Übersicht von Auslegungsprinzipien anschauen könnt. Da, wo ich nicht einverstanden war, an einem Punkt habe ich ein bisschen ergänzt. Die tendieren in Richtung von dieser nur eine Auslegung und nur was der Autor im Sinne hat und so weiter. Aber das war nicht eine wesentliche Sache, das habe ich einfach ergänzt. Ich glaube, das wird eine große Hilfe sein. Was ich schätzen würde als Hausaufgabe bis morgen Vormittag, ist, dass ihr dieses Blatt durchlest und wenn ihr Fragen habt, dann ich behandle eure Fragen und ich nehme nicht die Zeit, heute das ganze Blatt durchzugehen. Okay? Tut das für mich? Dann können wir kratzen, wo es euch juckt. Dann das Letzte, nachdem du Fragen gestellt hast und du hast deine Untersuchungen gemacht, du hast Antwortvorschläge gefunden, ich sage Vorschläge, denn manchmal bin ich nicht so sicher, was ich glauben sollte. Wenn ich Johannes Kapitel 3 lese, dann ich denke daran, früher habe ich gelehrt, Wasser und Geist, durch Wasser und Geist gelehrt. Ich kann sehr, sehr überzeugend reden und dir zeigen, dass es das Wasser des Wortes Gottes. Ich kann aber auch durch eine griechische Konstruktion, Satzbau, das umdeuten, dass das eigentlich dass die Rede ist von dem Heiligen Geist. Dass es eine Formulierung ist, wo man der Heilige Geist, Wasser als Symbol und dann die Person des Heiligen Geistes. Aber dann, wenn ich den Kontext lese, ist es schwer für mich nicht zu glauben, dass er redet von der Taufe von Johannes. Und wenn du die Struktur anschaust, die Struktur spricht für die Taufe von Johannes. Er redet zu einem, der da bei der Stellung nehmen musste in seiner jüdischen Gesellschaft. Und er redet im Hinblick auf Hesekiel. Ich weiß nicht. Normalerweise lehre ich, das ist das Wort Gottes und sage nichts mehr. Aber wenn ich dabei bin, gelegentlich, Buße zu predigen, vergesse ich einmal, was ich weiß über Epheser Kapitel 5. Und ich rede von der Taufe von Johannes. Und ich, weil in unserem Kontext, wenn du die Struktur wollen wir jetzt nicht anschauen, wenn du es anschaust aber, in deine zur Verfügung stehende Zeit, wirst du sehen, bei der eherne Schlange, was das Beispiel ist, das Volk hat Buße getan und dann haben sie geglaubt. Und in der Struktur erscheint es das, was ich sagen will, auch mit Wasser und Geist. Ich weiß nicht. Ich muss eigentlich sagen, in vielen Hinsicht bin ich bereit, mit vorläufigen Ergebnissen zu arbeiten. Ich bin nicht sicher in jedem Vers, was ich glauben soll. Und das ist der Preis, den ich bezahle, wenn ich lernen will. Ich habe Freunde, sie haben kaum eine Frage, denn sie haben die Handreichungen und sie haben die alte Botschaften oder wie heißen sie, Botschaften des Heils. Das haben sie, haben keine Fragen mehr, die sind alle beantwortet. Ich habe Fragen, es tut mir leid. Dann nachher, nachdem wir unsere ganzen Ergebnisse getan haben, dann ist es Zeit für Neuordnung der Inhalte. Und hier kommt ein Test. Habe ich es wirklich verstanden? Römer Kapitel 10. Oder Johannes Kapitel 3. Wie viele von uns haben Johannes Kapitel 3 verkündigt in einer Bibelstunde, Jugendstunde, Bibelgespräch, um das Evangelium mitzuteilen? Wie viele von uns? Oh, tausende von Mal. Okay. Gut. Vers 16. Ein gewaltiger Vers, huh?
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Halleluja, Brother. Ja, Wahnsinn. Es ist wunderbar, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Es ist nicht schlecht, wenn du verstehst 14 und 15 auch dazu. Und es schadet auch nichts, wenn du 17 bis 19 verstehst, oder? Aber wenn du verstehst nur Vers 16, dann predige es, Bruder, predige es mit ganzem Herzen, dann ist es alles da. Aber wenn du die Aufgabe hast, Johannes Kapitel 3 zu verkündigen, und du kommst zu dieser Stelle, Vers 11. Wie viele von euch haben Johannes Kapitel 3 gepredigt? Wie viele von euch? Oder Bibelstunde geleitet, Gespräche und so weiter? Sag mir mal, Marco, was sagst du zu Vers 11 und 12 und 13? Predigst du das in deinem Text? Es gibt weiße Flecken auf die Landkarte. So man predigt die erste paar Verse, man redet über Nicodemus, wunderbar, was für ein Kerl er war, aber er wie er, gute Kerl, braucht auch Jesus. Und was für ein Geist und so weiter und so fort. Und dann, das wesentliche Vers ist Vers 14, und er in der Schlange, und dann geht's los, oder? So predigt man Johannes Kapitel 3, oder? So ungefähr, Volker. Okay. Dann Römer Kapitel 10. Das ist ein guter evangelistischer Text, oder? Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10. Pah! Who mein Blut wird heiß. Wenn du beginnst mit Römer Brief, aber, dann du kommst auf diese Vers 7. Oder Vers 5. Denn Moses beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben, und es ist wichtig, was sie sagt. Was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Sprich nicht in deinem Herzen. Wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist, um Christus herabzuführen? Und wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das heißt, ist Christ, um Christus aus den Toten herabzuführen? Sondern, was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Okay, wir predigen Römer Kapitel 10. Was predigst du zu diesen Versen? Huh? Was sagst du, Marco? Vers 9 und 10. Aber es gibt eine Gedankeneinheit hier, Freunde. Meinst du, dass Paulus gemeint hat, dass wir anfangen sollen mit Vers 9 und 10? Ich meine, ich habe das hin und wieder getan. Ich war aber immer nervös dabei, weil die Leute geschaut hätten, was vorher stand. Wisst ihr, was ich meine? Warum? Wir haben weiße Flecken in unserer Bibel. Aber wenn wir Römerbrief studiert haben und wir haben so einen herrlichen Text, wir wollen weiße Flecken wegtun, oder? So, ich habe nachgedacht und ich habe studiert und ich bin auf etwas gekommen und ich möchte euch fragen, was ihr denkt. Denn ich habe mich getraut jetzt, Römer 10. Eigenen Worten zu formulieren. Und du kannst es nicht tun, wenn du es nicht verstanden hast. Und dann möchte ich fragen, könntest du das predigen? Am ersten Teil des Kapitels ist es ganz einfach. Die ersten drei Verse sind überhaupt kein Problem. Oder? Die Juden sind eifrig und sie eifern nach der Gerechtigkeit, aber ihre eigene Gerechtigkeit. Sie wollen was tun, oder? Sie wollen was tun. Und sie unterwerfen sich nicht die Gerechtigkeit Gottes. Verstehen wir das? Könnten wir das predigen? Wir könnten das predigen. Aber dann kam Vers 4. Die Frage ist, das Prinzip der Gerechtigkeit aus dem Gesetz, weißt du, wenn du so gerecht werden willst, musst du das vollständig getan haben. Sag mal. Was muss ich denn tun, ist die Frage in 4. Die Gerechtigkeit, die aus Glauben entspringt, argumentiert folgendermaßen. Wäre solche Gedanken, was muss ich denn tun? Ab. Muss ich etwas Gewaltiges anstellen, um gerecht zu werden? Eine Leistung in den Himmel hinaufklettern? Natürlich nicht.
Christus hat das schon erledigt. Er ist aus dem Himmel schon herabgekommen. Sag nicht, was muss ich dann in das Totenreich hinabsteigen? Das wäre sinnlos. Christus ist schon aus den Toten ohne deine Hilfe auferstanden. Was hat uns Glaubensgerechtigkeit dann zu sagen? Das Wort des Glaubens ist nicht weit weg. Die Lösung könnte nicht näher sein. Wäre sie eine Schlange, hätte sie dich längst gebissen. Die Lösung ist so nah. So nah wie dein eigener Mund und dein eigenes Herz. Was musst du tun? Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Herr ist, und du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du bist errettet. Die Lösung könnte nicht näher sein als dein Mund und als dein Herz. Jesus ist Herr? Wo finden wir das? Ist derjenige, der aus dem Himmel herabgekommen ist, das ist seine Person und seine Menschwerdung. Jesus ist auferstanden aus den Toten. Ist aus dem Abgrund gekommen. Was muss ich tun? Das Wort des Glaubens, oh, liebe Zuhörer, ist so nah. Es könnte nicht näher sein. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Glaubst du jetzt, du könntest 4:5 predigen? Freunde, sie sind ein unvermengtes Evangelium. Das ist gewaltig.
Christus ist herabgekommen und er ist auferstanden. Aber hier steht ja eigentlich, das heißt, Christus herabführen und aus den Toten herausführen. Da ist ja noch jemand anders mitgeteilt.
Ja, ob ich das tue. Muss ich etwas Gewaltiges tun? Muss ich durch mein Tun hinab? Ist das, was ist das Wort des Retten? Muss ich über ein Meer fahren? Muss ich schwimmen? Ein Wasserfall hinauf? Muss ich Christus herausbringen aus dem Tod? Nein, er ist auferstanden. Muss ich hinauf in den Himmel irgendwie? Nein, Christus ist aus dem Himmel nahe gebracht. Und die Lösung ist hier. Du brauchst ihn nicht hinaufführen. Er hat es selber getan. Und das ist Evangelium. Siehst du, was ich meine? Das ist Evangelium. Gott durch Paulus bringt den Juden so weit, dass er auf einmal sieht, seine ganze Versuche, seine eigene Religion zu erbasteln, bricht zusammen. Zuerst einmal an dem Gesetz, es ist unmöglich. Und zweitens, Jesus Christus ist das Gesetz des Ende. Er hat alles schon getan. Bitte?
Warum nennst du das Neuordnung der Inhalte? Das ist ja im Grunde genommen mehr oder weniger eine Paraphrasierung.
Das ist was es ist. Das ist die Neuordnung der Inhalte. Das ist das, die Ergebnisse von Studium im eigenen Worten zu formulieren, in eigenen Worten, was die Navigators, ihr Chapter Summary, Navigatoren, ihr Chapter Summary Methode, ihr Kapitel Zusammenfassungsmethode nennen. Wenn du das tun kannst, befriedigen, hast du den Text verstanden. Das heißt nicht, du hast alles verstanden, was du verstehen könntest und kannst nimmer etwas mehr vom Text lernen. Aber bist du im eigenen Worten diese weiße Flecke wegtun kannst, dann bist du nicht bereit, das zu predigen, als Gedankeneinheit. Du kannst immer noch, wenn du nicht einverstanden sein, dann habt ihr zumindest Vers 9 und 10. Aber ich traue mich ab Vers 1. Aber das, ich wollte nur zeigen ein Beispiel von Neuordnung der Inhalte und wie es schwierig sein kann, aber wie das eine Hilfe ist, gezwungen zu sein, wenn du es nicht sagen kannst, so, du hast es nicht verstanden. Ich habe sogar meine Art hier, meine Unart hier eingetan. Die Lösung könnte nicht näher sein. Wäre sie eine Schlange, hätte sie dich längst gebissen. Das ist wie ich ausdrücke, da ist die Lösung, gerade da. Die Lösung, stell dir vor, wie kannst du das predigen? Du möchtest an Leute appellieren, dass sie sich heute Abend bekehren. Was muss ich tun? Hier ist der Lösung, hier. Siehst du das? Das ist die Lösung. Gott braucht nichts tun. Gott hat alles schon getan. Wo ist die Lösung? Die Lösung ist hier. Und so ich kann predigen mit einem Text und ich kann einen Appell machen für eine Veränderung bei den Hören. Genügend für das. Auslegung möchte ich wiederum zusammenfassen mit einer Geschichte. Auslegung, was heißt das? Auslegung ist die Tätigkeit, die Botschaft, die der Schreiber seiner ursprünglichen Leserschaft vermitteln wollte, zu erkennen und zu verstehen. Toscanini war dabei mit seiner Symphonie, die neunte Symphonie von Beethoven, die haben probiert. Und auf einmal, nach dieser Probestunde, ist das Orchester aufgestanden, die ganze Besatzung, und spontan haben sie für beinahe eine Stunde geklatscht. Orchester selbst. Und sie waren allein in ihrem Zimmer. Weil sie einen unheimlichen, für sie erstmaligen Einblick in Beethoven bekommen haben, durch Toscanini. Und nach dem einstündigen Beifall sagte Toscanini, bitte, es war nicht ich. Es war nicht ich, das war Beethoven. Und liebe Brüder, wenn wir einen Text wirklich verstehen, was Gott sagen wollte, was der Schreiber damals sagen wollte, und wir vergegenwärtigen das, das sind die Augenblicke, leider Gottes sind sie selten in manchen Orten, wo man einfach empfindet, nicht ich, das war Paulus. Nicht ich, das war Petrus. Und das sind die Momente bei der Wortverkündigung, wo das Herz am tiefsten berührt ist von dem Wort Gottes. Möglichst wenig Fred, möglichst viel, was Paulus wollte. Gott will meine Worte benutzen. Gott wird mein Temperament benutzen, meine Beispiele. Aber was Gott will, ist, dass ich, dass die Leute Gott hören, wie er gesprochen hat. Nicht ich. Beethoven war da. Und das ist unser Ziel bei der Auslegung. Jetzt müssen wir Gas geben. Unser nächstes Thema. Lautet, ja, ein Schritt weiter in der Vorbereitung einer Textpredigt. Die Textpredigt, wisst ihr das auswendig von Herrn Robertson, ist die Verkündigung eines biblischen Gedankens, der durch ein geschichtliches, grammatikalisches und literarisches Studium des Textes in seinem Kontext erarbeitet wurde. Der Heilige Geist wendet diesen Gedanken zuerst am Leben des Predigers, und dann durch seine Verkündigung an seine Hörer an. Jetzt wollen wir reden, nachdem wir geredet haben über das Studium des Textes, die Suche nach dem Hauptgedanken des Textes. Die Wichtigkeit eines einzigen Hauptgedanken, das ist eine Frage, die früher gestellt wurde, ich glaube am Samstag. ob es einen Hauptgedanken gibt oder ob man das überhaupt sagen kann. Das Studium eines einzigen Hauptgedanken. Habt ihr dieses Blatt? President Calvin Coolidge war ein amerikanischer Präsident, der nicht sehr viel gesagt hat. Heute könntest du nicht so Präsident werden, aber das war in den Tagen vor den Medien. Er kam an einem Sonntag zurück von der Kirche und die Frau fragte Calvin, worüber redete der Pastor? Seine Antwort, Sünde. Sie sagte, was hat er dazu gesagt? Er sagte, ich glaube, er ist dagegen. Brüder, wir lachen, aber viele Geschwister könnten nicht viel mehr als das sagen, nach vielen Verkündigungsstunden in unseren Versammlungen. Hast du einmal die Mühe gemacht, nach einer Versammlung, beim Kaffee trinken oder sowas, zu fragen, was war der Text heute, was war das Hauptthema und was waren die Punkte der Prediger? Tu das einmal. Aber bitte, nimm Platz. Und die Geschwister konnten nichts sagen. Es war schwierig zu glauben, dass sie überhaupt da waren. Weil häufig Thema, es war nie angegeben. Bleibt verborgen in den Ratschlüssen des Predigers. Was wissen Sie? Nachher wissen Sie Anekdoten, Witze, Geschichten. Und die Predigt ist ein Erfolg, wenn der Prediger rechtzeitig aufhört. Wir stehen jetzt an der Schwelle eines Übergangs zwischen dem Studierzimmer und dem Podium. Und viele, sage ich euch, werden die Kurve nicht kratzen hier. Sie werden dem eigentlichen Thema des Textes, die Absicht des Schreibers und die des Heiligen Geistes nicht verkündigen, unter anderem deswegen, weil sie nicht ausreichend um das Thema des Textes sich bemüht haben. Ich war in Seattle, Washington einmal in einer Gemeinde und ich sollte kommen als Missionar und am Abend hätte ich geredet über das Werk in Österreich und Vormittag sollte ich verkündigen und sie haben die fortlaufende Predigtreihe über Römerbrief in der Gemeinde gehabt. Und der Bruder sagte mir, Fred, du bist dran, du musst 7 machen. Ich sagte, 7. Er sagte, ja, Römer 7. Ich sagte, wie viel Zeit habe ich? Er sagte, 30 Minuten. Weißt du, die haben die Versammlung, die Zusammenkunft so verniedlicht. Sie singen Happy Birthday zu den Kindern. Sie haben alle möglichen familiäre Sachen. Und so die Verkündigung ist beschränkt auf 30 Minuten. Das ist Durchschnitt übrigens. Und es ist wirklich im Kommen auch in Europa, die kurze Predigt. Ich sagte, das ganze 7. Kapitel in 30 Minuten? Er sagte, ja. Ich sagte, kannst du dir vorstellen, wie viele Fragen es gibt über Römer 7 und dass Römer 7 nicht ein einfaches, ist das ein einfaches Kapitel für euch, Brüder? Für mich ist das nicht einfach. In 30 Minuten? Er sagte, Fred, es ist okay. Lies uns das 7. Kapitel, was wir tun, wir bringen ein paar Verse, die uns groß geworden sind. Und ich sagte, Bruder, du kannst eines vergessen. Ihr legt den Römerbrief nicht aus. Das ist keine Römerbrief-Auslegung. So ich ging nach Hause und ich studierte und ich musste mehr studieren, zweimal vielleicht so viel, als für eine normale Predigt. Aber ich habe den Hauptgedanken durch die ganze Verse verfolgt von Römer 7. Und zwei von den Ältesten sind nachher zu mir gekommen. Und sie sagten, wir haben niemals einen solchen Predigt gehört. Du hast tatsächlich Römer 7 heute gepredigt. Sie haben nichts gewusst von dem Gespräch vorher. Sie waren nicht gewohnt, das zu hören. dass das Telos des Textes vorgestellt würde. Und das war schwierig, ich sage dir. Typische Textpredigt vielerorts. Keine wirkliche Themenangabe. Man könnte, wenn man wirklich eine Themenangabe gibt über die Predigt vom Text, man würde sagen, diverse Bemerkungen über Begriffe in Römer 5 mit nebulöse Anwendungen am Ende. Oder Gedanken zu Römer 7. Oder noch einmal mein Steckenpferd. Es ist in jedem Text zu finden. Oder manche Predigten sollte man am liebsten einfach betiteln Verschiedenes. Und Reuel Howe, ein Homiletiker, der hunderte von Predigten mit Zuhörern allen analysiert hat. Die haben die Predigt angehört und dann hat er ein Studium mit hunderten von Predigten, sagte, sie beklagen einstimmig, dass die Predigten zu viele Ideen beinhalten. Zu viele Ideen. Und der Text eigentlich hat eine Idee, die entfaltet wird im Laufe des Textes. Aber einfach eine Vielfalt von Ideen. Miller, auch ein Spezialist auf diesem Gebiet, sagte, jede Predigt soll ein Hauptthema haben, und das Hauptthema soll das Thema des biblischen Abschnittes sein, der die Predigt zugrunde liegt. In den Antiken hatte der Eckstein zwei Funktionen. Zuerst einmal, es war das Fundament oder ein Teil von dem Fundament des Gebäudes. Zweitens, der Eckstein war eine Richtlinie. Er bestimmte alle Winkel des Baus. Vertikal und horizontal, die Mauern, alles war abgestimmt von einem Eckstein. Und was der Eckstein war zu einem Bau in den Antiken, ist der Text zu einer richtigen Textpredigt. Fundament und Richtlinie. Haddon Robinson, sein Argument ist überzeugend. Jede Predigt von Paulus ist um eine zentrale Idee oder Gedanken geordnet. Aus jeder Reaktion kristallisiert ein Satz heraus, welcher die Summe und den Inhalt des ganzen Vortrags ausdrückt. Alles in diesen Predigten entweder mündet ein in entwickelt oder fließt aus einem vereinenden Thema heraus. Und er hat das wirklich überzeugend demonstriert, wenn ihr das lesen wollt, in Biblical Preaching von Haddon Robinson. Ich empfehle das. Apostelgeschichte 2, Petrus, der Schluss, es ist eine deduktive oder induktive Predigt. Er predigt im Richtung seines Themas. Und die ganze Predigt bereitet die Zuhörer auf sein Thema, seine eigentliche Aussage zu, und am Ende kam der Stachel in dem Schwanz. Das ganze Haus Israel wissen nun zuverlässig, dass Gott ihn zum Herrn und Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Brüder, das fasst die ganze Pfingstpredigt zusammen. Alles war in die Richtung, alle Bibelstellen, zu zeigen, wer er war und was Gott tat. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Paulus, in Vers 23, Gott hat nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesus gebracht. Und alle seine Bibelstellen und alle seine Argumentation geht auf das eine Thema hin. Kapitel 20, Paulus als Vorbild, Vers 28. Und ausgehend von seinem eigenen Vorbild, der ganze Predigt ist eine Variation an dem Thema, wie das zu übertragen ist in dem Leben der Ältesten. Es ist eine weitere Entwicklung von dem Thema in Vers 28. Miller schrieb, in Idealfall, jede Predigt soll nur ein Hauptthema haben, zwei, drei oder vier Themen, die nicht Bestandteil sind von einem großen Thema, machen doch kein Predigt. Sie sind zwei, drei oder vier Predigten zu einem Anlass. Ich habe eine evangelistische Predigt erlebt vor einigen Abenden. Der Inhalt war recht gut, aber es war ein Fehlschlag. Zum Teil, weil er die Leute überfordert hat. Es waren schon andere Schrecken dabei, aber er predigte ein Thema für etwa 25 Minuten und dann hat er ein ganz anderes Thema behandelt. Und beide Themen wurden nicht ausreichend behandelt, denn schließlich schaut er auf die Uhr. Lieber, dass er zwei Abende geredet hätte oder nur ein Thema behandelt hat. Dana, in Preaching with Confidence, je mehr Themen eine Predigt rüberbringen will, desto weniger kommt rüber. Eine Predigt mit vielen wesentlichen Punkten hat nichts Wesentliches zu sagen. Sie stiftet nur Verwirrung. Vielleicht ist das überzeichnet gesagt. Aber es ist sehr wichtig, ein Thema zu haben. Brüder, eine gute Predigt ist wie ein gut gezielter Kugel von einer Büchse abgefeuert, nicht wie Schrott von einem Schrottgewehr. Das ist wirklich wahr. Schrott.
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 Schrott kommt auf dem Blechblatt.
Oh ja, Schrott. Entschuldigung.
Gab's einen. Gibt's
nicht mehr. Meine Güte. Ich muss sehr schnell reden über ein Textthema. Und da müssen wir einige ausarbeiten. Machen wir eine Pause, eine kurze, kommen wir zurück und arbeiten wie wilde. Haben wir das. Aber nicht 15 Minuten.